Aber wenn es Absicht war, fuhr er fort, muss man sich fragen, aus welchem Grund? Waren die Klingonen das Ziel? Ist etwas Ähnliches wie auf Orion geschehen? Er spürte einen Stich des Bedauerns, als er daran dachte, was Captain Zhao und dem Forschungsteam auf der eisigen Welt zugestoßen war. Die Nachrichten, die zwischen dem klingonischen Schiff und der Basis ausgetauscht wurden, erwähnen kein unbekanntes außerirdisches Wesen, sagte de Prin. Sie wandte sich von dem Bildschirm ab. Das schließt diese Möglichkeit natürlich nicht aus. Sie blieb vor dem Schreibtisch des Kommodore stehen. Zum ersten Mal fiel ihm auf, dass sie müde aussah. Er wusste, dass Vulkanier mit weniger Schlaf als Menschen auskamen, aber ihm war auch klar, dass sie dazu neigten, die Bedürfnisse ihres Körpers zu ignorieren. Sie ist erwachsen, dachte er. Sie kann auf sich selbst aufpassen.
Vielleicht haben die Klingonen den Planeten zerstört, um etwas, das sie dort gefunden haben, zu verbergen, sagte Jatanian. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Angriffe auf Orylan und der Angriff auf Palgrinax von der gleichen Macht ausgeführt wurden, sie im zweiten Fall jedoch drastischere Methoden einsetzte.
Race dachte über die Theorie des Botschafters nach. Das ist eine ziemlich gewagte Vermutung, Exzellenz, sagte er dann. Worauf gründet sie sich?
Auf Logik,
antwortete der Chelone. An de Prin gewandt fügte er hinzu,
entschuldigen Sie, dass ich Ihr Territorium besetze, Commander, aber Captain Zhao und seine Leute wurden angegriffen, nachdem die außerirdische Technologie auf Orion entdeckt und aktiviert worden war. Aufgrund der Sensorenanalysen können wir davon ausgehen, dass die Klingonen die gleiche Technologie auf Palgrinax gefunden haben und dass diese Technologie den Planeten zerstört hat.
Er klickte einige Male laut.
Um eine Redewendung aus Ihrer Sprache zu verwenden, Kommodore, jemand möchte nicht, dass wir in seinem Sandkasten spielen.
Sie behaupten, sagte Race, ohne seine Skepsis zu verbergen, dass jemand auf 2 Lichtjahre voneinander entfernten Planeten, zwischen denen es keine erkennbare Transportmöglichkeit gibt, aktiv ist? Aber wer? Und wieso? Der Botschafter schüttelte den Kopf.
Mir sind nicht alle relevanten Fakten bekannt. Meine Theorie basiert auf den Informationen, die wir zurzeit besitzen.
Ein weiteres Rätsel hat mir gerade noch gefehlt, dachte Race. Jatanian schien seine Gedanken zu lesen.
In unserer momentanen Situation können wir uns jedoch nicht mit Spekulationen aufhalten. Die Klingonen und die Tolianer verhalten sich seit diesem Zwischenfall sehr aggressiv. Hinter ihrem Ärger verbirgt sich Angst, da sie glauben, der jeweils andere verfüge über die Macht, sie auszulöschen. Im Moment beschuldigen sie sich zwar nur gegenseitig, doch das könnte schon bald eskalieren.
Ray seufzte schwer und lehnte sich zurück. Sein Körper protestierte gegen den fehlenden Schlaf.
»Das ist mir schon klar«, sagte er.
Er griff nach einigen Datenscheiben, die auf seinem Tisch lagen, und hob sie hoch. »Haben Sie die Berichte der Sagittarius gelesen? Captain Nassir hat einen Kampf zwischen einem tolianischen Patrouillenschiff und einem klingonischen D-5-Schlachtkreuzer unterbrochen.«
»Eine beeindruckende Leistung«, sagte de Prin, »vor allem, wenn man die eingeschränkte Handlungsfähigkeit seines Schiffs bedenkt.«
»Die spielt nur eine Rolle, wenn der Feind davon weiß«, antwortete Race. Er lächelte knapp. Die Sagittarius war ein Aufklärungsschiff der Archer-Klasse, das nicht für den Kampf ausgerüstet war, schon gar nicht gegen mehrere Feinde. Trotzdem hatte der Captain sich eingemischt, eine Entscheidung, die zu einem interessanten Bericht geführt hatte. Nassirs Chefingenieur hatte die Sensoren getäuscht, sodass die Sagittarius für den alten Klingonenkreuzer wie ein Schiff der weitaus größeren Constitution-Klasse ausgesehen hatte. Der Plan war aufgegangen, der klingonische Kreuzer hatte seinen Angriff abgebrochen und war mit Warp-Geschwindigkeit geflohen.
»Erinnern Sie mich daran, Master Chief Ilucci einen Drink auszugeben, wenn Sie wieder hier sind«, sagte Race, als er die Datenscheibe auf den Tisch warf.
»Leider werden uns solche Tricks auf Dauer nichts bringen. Uns erreichen weitere Berichte über Kämpfe zwischen tolianischen und klingonischen Streitkräften. Bis jetzt handelt es sich um isolierte Zwischenfälle, da beiden Mächten die Ressourcen für eine größere Schlacht fehlen, aber das wird sich bald ändern.« Er sah Jatanian an. »Wir brauchen ganz schnell eine Lösung, Exzellenz. Gibt es Fortschritte an der diplomatischen Front?« Der Botschafter schüttelte den Kopf und klickte unzufrieden.
»Bislang sind unsere Vorstöße bei der klingonischen und bei der tolianischen Delegation sehr enttäuschend verlaufen.«
Er warf einen Blick auf den Bildschirm.
»Allerdings erhalten wir durch diesen Zwischenfall vielleicht eine einmalige Gelegenheit. Ich habe bereits mit meinen wertgeschätzten Amtskollegen gesprochen. Beide haben Interesse an einer friedlichen Lösung geäußert. Ihre Abgesandten werden bald zu einem Gespräch mit mir eintreffen.«
»Soll mich das fröhlich stimmen?« fragte Race. Der Gedanke an 3 sture Botschafter, die versuchten, in dieser schwierigen Situation zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, ließ ihn den Kopf schütteln. Ob ihnen das gelingt,
bevor sie sich gegenseitig umbringen.
»Ich glaube nicht, dass es einen besseren Zeitpunkt für diese Initiative geben wird«, sagte Jetanian. »Diese neue Bedrohung ist sehr groß. Vielleicht verbünden wir uns gegen einen gemeinsamen Feind.«
Theoretisch klang das vernünftig, doch Race ahnte, dass sich die guten Absichten des Botschafters in der Praxis kaum umsetzen lassen würden. Gleichzeitig wusste er jedoch, dass Jetanian sich von den klingonischen und toljanischen Abgesandten nicht aus der Ruhe bringen lassen würde. Außerdem standen Lieutenant Jackson und seine Sicherheitsabteilung für alle Fälle bereit. Race hatte persönlich dafür gesorgt. »Sie werden jede Menge zu tun haben«, sagte Race, als er aufstand und sich erneut vor den Bildschirm stellte. Sein Blick glitt zu der Darstellung des Sonnensystems, in dem sich bis vor kurzem Palgrinax befunden hatte. »Aber wir auch, denke ich.« »Befürchten Sie, die Theorie des Botschafters könne sich als korrekt erweisen?«, fragte T'Pren. Sie blieb neben ihm stehen. »Dass etwas da draußen ist, das uns alle nicht leiden kann?«, fragte Race. »Ja, das macht mir verdammt große Sorgen. Wir finden ständig neue Steine, aber wenn wir sie umdrehen, gefällt mir selten, was wir darunter entdecken.«
»Aber unter einem dieser Steine liegen die Antworten, die wir suchen«, sagte Jetanian. »Wir können nicht mehr zurück. Zu viel steht auf dem Spiel.«
Ray sah T'Pren an und lächelte humorlos. »Je öfter ich das höre, desto größer wird der Drang dem, der das gesagt hat, den Schädel einzuschlagen.«
»Es war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Politiker«, antwortete der Chelone breitgrinsend.
Ray nickte. »Mehr muss dazu wohl nicht gesagt werden.« Das Intercom auf seinem Schreibtisch unterbrach die Unterhaltung. Race warf einen Blick auf die Lichter, die sich in dem grauen Modul befanden. Das rote Licht blinkte. Er drückte auf einige Tasten und gab seine Passwortsequenz ein. »Computer, aktiviere Sicherheitsalgorithmus Sierra Delta 6.« Es dauerte einen Moment, bis sein Befehl verarbeitet worden war. Dann sagte die weibliche Stimme, mit der viele Computersysteme der Sternflotte ausgestattet waren, »Sicherheitsprotokoll aktiviert.« Der Kommodore wusste, dass alles, was ab jetzt auf dem Kanal gesprochen wurde, verschlüsselt war. »Hier ist Race«, sagte er.
»Kommodore, hier spricht Dr. Geck«,
sagte der telleritische Wissenschaftler mit der nasal klingenden Stimme.
»Ich habe etwas sehr Interessantes entdeckt, Sir.«
Race bemerkte Jetanians und T'Prins neugierige Blicke. »Was denn, Doktor?« Geck räusperte sich. Es klang, als würde der Motor eines gretemischen Wasserhüpfers gedrosselt.
»Sir, wir haben die Sensordaten erhalten, die von der Endeavour auf Orion gesammelt wurden. Die Energiesignaturen, die in den unterirdischen Anlagen gefunden wurden, weisen Ähnlichkeiten zu toljanischer Technologie auf.«
In Rays Büro wurde es so still, dass Geck nach einem Moment nachfragte.
»Hallo? Besteht die Verbindung noch?«
»Faszinierend«, sagte T'Pren und hob die rechte Augenbraue.
Jetanian klickte und zwitscherte, dann nickte er.
»Damit hat sich die Lage verändert. Der bevorstehende Gipfel dürfte noch interessanter als erwartet werden.«
Race begann, seine Schläfen zu massieren. »Exzellenz, Ihr Talent zur Untertreibung ist wirklich grenzenlos.«
»Finger auf die Knöpfe, Zeitungsjunge«, sagte Quinn. Er klang überraschend nüchtern. Pennington sah, wie er die Rosinante erneut auf ihr Ziel zusteuerte. »Wir haben nicht viel Zeit.«
»Okay, wieso machen wir das jetzt nochmal?«, fragte Pennington. Er drehte den Kopf und sah Quinn an, der auf seinem Pilotensitz saß. Seit mehr als einer Stunde versuchten sie bereits, die klingonische Sonde einzufangen, deren Daten T'Pren austauschen wollte. »Weil du es die ersten beiden Male vergeigt hast«, gab Quinn zurück. Er konzentrierte sich auf seine Steuerkonsole. »Pass also auf den Zielscanner auf und hör auf, mich anzustarren.« Pennington biss die Zähne zusammen und schluckte seinen Ärger hinunter. »Ich meinte, wieso müssen wir die Sonde an Bord bringen? Kannst du sie nicht einfach mit einem Scan nach dem absuchen, was du brauchst?« Doch während er das sagte, dachte er daran, dass die Sensorenanlagen der Rosinante bereits so alt waren, dass man Glück hatte, wenn sie einen Planeten entdeckten. »Ich muss direkt auf die Hardware zugreifen«, sagte Quinn knapp. »Dann zieh dir doch einen Raumanzug an.« Pennington meinte das nicht ernst. Er wollte seine Mitreisenden nur auf die Nerven gehen. In den Tagen, die zwischen dem Abflug von Jared 3 und der Ankunft am Treffpunkt mit der Sonde vergangen waren, hatte sich das zu seiner Lieblingsbeschäftigung gemausert.
»Das ist sogar eine sehr gute Idee«, sagte Sakut Amnoy, der auf einem Notsitz im hinteren Teil des engen Cockpits saß. »Er wird ohnehin nicht treffen.«
Pennington genoss es zwar, Quinn zu quälen, doch die ständige Nörgelei des Zagdorns, die meistens auf den Piloten zielte, ging ihm ebenfalls auf die Nerven. Vielleicht hätten wir seine niesende Bestie mitbringen sollen. Dann wäre er wenigstens ruhig gewesen. Zum Glück hatten sie das nicht getan. Amnoy hatte, nach dem Wiedererlangen seines Bewusstseins, langem Klagen und Nörgeln beim Zusammensuchen seiner Akten, sein geliebtes Haustier in die Obhut eines Nachbarn gegeben. Danach hatten sie den Buchhalter auf die Rosinante gebracht. Pennington versuchte, die quäkende Stimme des Sektors so gut es ging, zu ignorieren.
»Wenn es in dieser Schrottkiste einen Traktorstrahl anstatt eines uralten Greifmagneten geben würde, wären wir schon längst fertig.«
»Halt endlich das Maul, bevor ich es dir stopfe!« schrie Quinn, ohne von der Konsole aufzusehen.
»Das klingt zwar seltsam«, sagte Pennington gekünstelt, »aber dieses Mal bin ich tatsächlich seiner Meinung.« Der Pilot grunzte etwas Unverständliches und lächelte knapp.
»Wenn ihr euch beide so gut versteht, dann möchtet ihr vielleicht die nächste Woche zusammen im Frachtraum verbringen.«
Er hob anzüglich die Augenbrauen und wandte sich wieder seinen Aufgaben zu. »Wir sind in Reichweite«, sagte er mit einem Blick auf die Steuerkonsole, auf der eine Lampe grün blinkte.
»Erfasst das Ziel.«
»Ja, es ist egal, ob er trifft«, sagte Amnoy. »Beim Einholen wird sich der Magnet ohnehin verhaken, so wie beim letzten Fehlschlag.«
»Ruhe!« schrien Quinn und Pennington gleichzeitig.